Elektrischer Stuhl, super, brauche ich. Achso, man braucht Strom dafür. Konnte nichts damit anfangen, also hat er einen davon als Thron benutzt.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavlitsch.
Folge 69.
Cheers.
Matthias, ich bin komplett übermüdet. Du weißt, was das für diese Folge heißt.
Jopp, wir hatten den Fall schon 3-4 Mal. Die werden fantastisch. Du bist so neben der Spur.
Ich bin komplett neben der Spur. Ich will mich auch bei dir bedanken, dass ich jetzt mit dir diesen Raum unter Kontrolle habe heute.
Was? Da geht's schon los. Hast du da ein Schaltpult bei dir?
Nein. Ich will einfach nur eine Stunde Pause. Pause von der Welt da draußen.
Ja.
Und ich habe das jetzt mit dir. Ich bin dir so dankbar. Ich bin, Matthias, danke, dass du gerne Zeit mit mir verbringst.
Oh Gott.
Danke, dass du hier mit mir an diesem Tisch sitzt. Danke, dass du mich irgendwie heiß findest.
Was geht mit dir? Du hast keinen Filter. Du redest einfach, was hier gerade... Das ist tatsächlich ganz gut. Das mag ich. Ich danke dir zurück. Ich danke dir für diese tolle Widmung zu Beginn der Folge. Leute, der Grund ist, wir haben einfach eine Woche, in der, Iris, du hast es mal so schön ausgedrückt, Probleme, die man sich eigentlich wünscht, ne, im Vergleich zu anderen, die hätten wir gerade gerne. Wir haben eine Menge Probleme, die man sich wirklich nicht wünscht.
Aber auch viele schöne Dinge, die gleichzeitig passieren.
Das auch, aber es schlaucht und deswegen sind wir gerade so.
Ja, und dann kann man halt zwei Methoden wählen. Ja. Man kann jetzt einfach lustig sein und so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Oder man ist ehrlich damit und sagt, okay, ich bin komplett am Arsch. Wir gucken mal, wie die Folge so wird.
Ja, ich würde sagen, dann machen wir genau das und gucken mal, wie die Folge so wird. Nochmal offiziell hallo und herzlich willkommen zu Couple Off. Cheers. Ich hoffe, ihr habt es bequem auf eurem Stuhl. Ich kann mich auf meinem richtig zurücklehnen, denn Iris hat angekündigt, sie kann eine Stunde zum Thema Stühle liefern. Okay.
Sag das nicht so, ich habe Herz.
Ja. Oh. Ich helfe dir. Ich habe auch ganz viele Fragen zu dem Thema.
Ah, ich habe richtig geile Facts.
Ja, dann.
Ich habe nicht richtig Facts, sondern ich werde die Menschen heute dazu bringen, dass sie mehr im Leben beobachten. Das ist der Grund, warum ich diese Folge machen will. Vorher aber haben wir noch ein Scheißproblem.
Ach, stimmt, ja.
Und ich habe Nachrichten zum letzten Scheißproblem bekommen aus der letzten Folge.
Das war, kurz zusammengefasst, Arbeitsgruppe destruktiv, Arbeitsgruppe konstruktiv, ne? Also, wenn du als Arbeitgeber einen konstruktiven Führungsstil haben willst, aber deine Leute, jetzt mal grob gesprochen, sind so sehr verhaftet in einem klassischen hierarchischen System, dass das nicht einfach funktioniert.
Ja, vor allem, wenn es so ein bisschen vergiftet war vorher, ne?
Mhm.
Und jetzt haben mir Chefs und Angestellte geschrieben und haben gesagt, ey, ja, ich mache ähnliche Beobachtungen.
Mhm.
Und dass sie es cool fanden, dass wir das in der Folge angesprochen haben, weil sie es so auch bisher nicht in ihrem Umfeld hören. Und das fand ich super, weil ich mir jetzt gedacht habe, okay, vielleicht wird das eine größere Gruppe. Vielleicht wird das mal gesellschaftsfähig, dass wir mal darüber sprechen, dass wir, wenn wir aus bestehenden komischen, ja, ich mag das Wort oft nicht, toxisch, aber aus toxischen Strukturen kommen, dass das uns nicht einfach fällt, da wieder rauszukommen. Und das kannst du ja auf jedes Thema anwenden. Das ist ja nicht nur jetzt im Arbeitsumfeld.
Ja, ich finde auch, das ist super übertragbar auf ganz viele Bereiche, dass Gewohnheit eine Riesenrolle spielt, dass man nicht mal eben so was verändert von heute auf morgen.
Mhm.
Prozess zulassen, ja. Sag mal kurz, du meintest, du magst das Wort toxisch nicht, ne? Mir geht's auch so, ne? Aber ich dachte, lohnt sich das mal zu erklären, warum nicht?
Ja, ich kann dir das gar nicht sagen. Das ist irgendwie so, ich habe sofort einen Instagram-Post dahinter.
Ja.
Also so, weißt du, so 5 Dinge gegen toxisches Verhalten.
Mhm. Es klingt auch so übernommen, ne?
Ja, es klingt so wie, ich will mich auf LinkedIn wichtig machen.
Mhm.
Ich kann es gar nicht beschreiben, das ist richtig schlimm, aber es ist, das Wort gibt mir kein schönes Gefühl.
Ja, ja.
Und ich denke mir, aber das wird dem Wort nicht gerecht, weil eigentlich ist es ganz gut zusammengefasst, was man sagen möchte.
Ich glaube, es gibt einfach öfter mal Wörter, die plötzlich im Umlauf sind, die man vor 2 Jahren noch nicht ständig überall gehört hat, die total berechtigt sind und da gehört dieses Wort einfach dazu. Die sind berechtigt, warum man es einsetzt, aber es wird dann so viel benutzt, dass man anfängt zu hinterfragen, Hat man das jetzt einfach nur nachgeplappert? Ist es genau hier jetzt an der richtigen Stelle? Wird es einfach eine Inflation mit einem Wort? Das ist schon alles.
Werbung. Heute präsentieren wir euch was, womit ihr uns geinfluenzt habt.
Statt andersrum, das kommt ja öfter mal vor.
Wir kriegen von euch ja öfter mal Geschenke.
Jetzt auch bei der Tour und so, manche haben da was mitgebracht. Wir freuen uns darüber immer total. Und es war halt mal was dabei, dadurch haben wir die Marke überhaupt erst entdeckt. Koro.
Und wir haben die Marke dadurch lieben gelernt.
Auf Anhieb.
Jetzt zum Beispiel bei der Tour. Ich esse immer vor den Auftritten die Energy Balls, weil ich kann nicht richtig essen vorher.
Ja.
Und die sind perfekt. Und Matthias hat ein neues Produkt für sich lieben gelernt vor den Auftritten.
Bio Nut Butter Cups mit salziger Pistazienfüllung. Eigentlich, pass auf, das war nämlich so, das war dabei bei dieser Sendung, von der wir sprechen, wo Koro-Produkte mit drin waren. Und eigentlich eine Süßigkeit, nach der ich selber nie greifen würde. Ich habe andere Sachen, die ich vorziehe. Dann war das mal das Einzige, was für mich griffbereit da war, als ich Bock auf was Süßes hatte. Und ich habe es probiert. Nicht in der Erwartung, dass mich das umhauen würde. Hat's aber.
Und inzwischen sind wir jetzt auf so einem kleinen Koro-Trip und probieren eine ganze Menge aus.
Wir haben uns echt gefreut, als wir gehört haben, dass Koro Werbepartner jetzt von unserem Podcast sein will. Und ich habe dann erstmals wirklich auf der Homepage geguckt, was es noch eigentlich alles von denen gibt. Weil ich eben dachte, mein erster Eindruck war, die haben Energy Balls, so ein paar Proteinriegel, Müsliriegel, vielleicht noch sowas wie Studentenfutter und eben diese Nut Butter Cups. Also überschaubar, ne? Ich konnte nicht fassen, wie viele Produkte da im Sortiment sind.
1200 Produkte.
Die Seite heißt halt auch Koro-Drogerie. Genauso fühlt es sich halt auch an. Also ein Riesensortiment in verschiedenen Kategorien.
Und in Österreich heißt sie koro-shop.at und in der Schweiz koro-shop.ch.
Gut.
Und natürlich haben wir auch einen Code für euch. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Und zwar mit dem Code
COUPLEOFF. Zusammengeschrieben und alles groß. COUPLEOF. So, jetzt erzähle ich aber noch von der anderen Sache, die mich überrascht hat, als ich auf der Seite war. Ja?
Und zwar, dass der Code gültig ist bis zum 31.12.2024.
Gut. Und ich war noch positiv überrascht davon, dass da so viele Großpackungen in dem Sortiment sind, von ganz vielen Produkten. Das ist halt super effizient, ne? Man spart Verpackungsmüll und es ist dadurch in den Preisen ziemlich fair.
Also für alle, die Koro noch nicht kennen, das lohnt sich mal, diese Marke anzuschauen. Ich finde sie super spannend.
Ja.
Den Code COUPLEOFF, worauf ihr 5% bekommt und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Das war Werbung.
Fangen wir mal mit unserem Scheißproblem die Woche an, oder?
Jawohl.
Was ist dein Scheißproblem?
Hey Iris, ich schicke jetzt auch nochmal eine Sprachnachricht, denn mein einziger Beitrag zum Thema Chairs ist auch gleichzeitig mein Scheißproblem. Ich liebe Designermöbel und Stühle und Designermöbel, aber zur Hölle, ich kann mir nichts davon leisten. Das ist so traurig, vor allem wenn ich dann sehe und höre, dass Menschen das nicht zu schätzen wissen und nicht erkennen. Ach, es tut einem weh. Ja, genau, das ist mein Beitrag dazu. Hab noch einen schönen Abend.
Hast du das Plätschern im Hintergrund gehört?
Ja, und die Musik.
War sie auf dem Klo?
Da liebt jemand das gute Leben. So. Kann auch sein, dass sie auf dem Stuhl saß.
Ja, ich glaube, die war auf dem Klo und hat so Kerzen angehabt. So habe ich mir das vorgestellt. Kerzen, gute
Musik. Die Kerzen
habe
ich jetzt nicht wahrgenommen. Aber ja, könnte gut sein. Die sind hilfreich auf dem Klo. Ich glaube, ich bin ihr Scheißproblem.
Warum?
Weil ich ja nun wirklich lernen musste und immer noch lernen muss, Design wertzuschätzen. Das wird, glaube ich, in der Folge heute so ein bisschen rauskommen. Ich bin deutlich besser darin geworden als damals, als wir uns kennengelernt haben.
Oh ja.
Aber ey, ein richtiger Crack bin ich immer noch nicht. So wie du.
Ich finde, du hast einen Denkfehler, Matthias. Weil du gehst ja davon aus, dass du sagst, nee, ich muss doch kein Geld für Möbel ausgeben.
Ich mag das, wie du mich nachmachst, wenn du dich in mich hineinversetzt. Dann wird es gleich mal so 30, 40 IQ-Punkte niedriger.
Als ich dich kennengelernt habe, hast du Rattanmöbel bei dir zu Hause gehabt. Ich habe mir gedacht, was zur Hölle.
Das stimmt wirklich,
ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich bin zu Matthias in die Wohnung reingegangen, das allererste Mal, und habe mir gedacht, ach du Scheiße. Weil das hat überhaupt nicht zu dir gepasst.
Ey, diese Couch hat mich einfach nur 15 Euro gekostet, Iris. Und ich habe mir gedacht, das ist doch perfekt. Ich habe halt auf eBay Kleinanzeigen geguckt, ne? Gebraucht. Gebrauchte Möbel.
Da hast du den Denkfehler.
Ja?
Meinst du, dass ich hier die Designermöbel hier in irgendwelchen Designergeschäften kaufe? Meinst du, ich habe die Kohle dafür? Nee, hatte ich auch damals nicht. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe halt geguckt, was sind eigentlich schöne Designerstücke? Und war bei diesen ganzen Mid-Century-Möbeln, also so aus den 60er Jahren. Ich war bei einer Oma in Steglitz und habe mir für 200 Euro so ein Sideboard damals gekauft. 200 Euro ist jetzt auch nicht so krass viel. Es ist okay.
Ja.
Es ist viel, aber es ging. Wenn ich das heute verkaufen würde, Matthias, ich würde mindestens 4.000 Euro bekommen. Vielleicht sogar 5.000 Euro, weil es nämlich ein fucking echtes Designerstück ist. Und das ist nämlich deine Rattan-Couch. Die kriegst du gar nicht mehr los. Die will auch überhaupt niemand mehr haben.
Das stimmt, die habe ich danach auch weggeschmissen, als ich ausgezogen bin.
Ja, und das ist das Problem.
Aber das war kein Denkfehler, Iris, sondern es war was noch viel Simpleres. So einfach kein Geschmack. Ich habe mir gedacht, 15 Euro für diese Couch oder 150 Euro für das nächstbeste, das vielleicht ein bisschen besser aussieht, aber das ist mir doch egal, ob es ein bisschen besser oder schlechter aussieht. Es muss doch einfach nur dienen, dazu, dass ich darauf sitzen kann. Fertig. Und der Unterschied ist
Matthias,
Geschmack.
Wenn ich dich beschreiben würde, dann bist du eine Funktionsjacke.
Ey, gewesen. Darauf will ich doch hinaus. Das ist doch genau der Punkt. Geschmack. Das kann ich jetzt aus meiner Geschichte erzählen, auch wenn das gar nicht mal mehr eine Antwort auf ihr Scheißproblem ist, denn sie hat anscheinend schon Geschmack. Ich hatte ihn nicht schon immer. Ich musste ihn lernen und ich habe ihn sehr spät in meinem Leben erst begriffen. Bezüglich Menschen hatte ich ihn schon sehr früh. Bezüglich Filmen und Theater und Literatur und so weiter ganz früh schon Geschmack entwickelt. Aber Möbel, Kleidung, das muss man lernen.
Das muss man wirklich lernen. Das ist ein System, das stimmt. Ich komme zum Beispiel bei Kleidung überhaupt nicht.
Ja.
Ich hab keine Ahnung, was, wie, wo, was, welchen. Aber bei Möbeln, ich kenne jeden Stuhl, ich kenne jede Couch.
Ja.
Ich kenne mich da halt ein bisschen aus. Aber mir macht das auch Spaß.
Dann erzähl uns jetzt davon, im Thema. Weil ihr Problem haben wir im Prinzip gelöst.
Haben wir das gelöst?
Ja,
wir haben gar nichts
eBay Kleinanzeigen ist die Antwort.
Ja.
Du musst kein Vermögen ausgeben und das Ganze ist, das hast du ja auch erzählt, auch noch ein Wertsteigerungsprinzip, wenn du es geschickt machst. Und wenn sie Ahnung hat, wonach sie klingt, dann kann sie das.
Und wie gesagt, wenn du kein Geld hast mit Pflanzen und so, da kann man eine ganze Menge machen. Ich erzähle jetzt mal über Stühle, oder?
Ja, leg los.
Das Thema.
Jazz! So, willkommen zum Thema. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass sich jetzt die Leute darauf freuen, dass wir eine Folge über Stühle machen. Weil die meisten denken, das ist einfach ein random Thema. Ist es auch ein bisschen. Aber warum interessiere ich mich für Stühle, Matthias?
Gegenfrage, warum bist du so streng gerade? Das ist ja wirklich, das ist wie so eine Prüfung. Frau Lehrerin.
Pass auf, weil Stühle eine Form von Macht sind.
Aha.
Aha. Ich kenne dann, aha. Das ist dann immer so, ja, das weiß ich schon alles längst. Ich habe mich selber besser vorbereitet als du, aber mach mal weiter.
Ich habe mich nicht, also ich habe natürlich auch ein bisschen was dabei, aber mich besser vorbereitet als du, das kann ich ja gar nicht. Für dich spielt das Thema ja schon eine Rolle, seit bevor du mich kennst. Ich habe mit dir erst kennengelernt, mich überhaupt für Möbel zu interessieren.
Ja, also, ich glaube, ich nehme direkt vorweg, was ich mit dieser Folge machen möchte.
Mhm.
Mir geht es nicht darum, dass ich jetzt hier einen Vortrag halte über Stuhl XY und den Leuten sage, hey, schaut euch den mal an, das ist sehr interessant, ne? Sondern ich möchte eigentlich den Menschen da draußen eine Möglichkeit geben, dass sie anders ihre Umwelt anschauen. Dass sie, wenn sie in die Räume reingehen, vielleicht den Raum mal ein bisschen anders wahrnehmen als vorher. Zum Beispiel, stell dir vor, du gehst in eine Firma rein.
Mhm.
Das allererste, was ich mache, ich schaue mir die Einrichtung an und gucke mir an, wie sind die Stühle? Also wie ist der Stuhl vom Chef? Wie sind die Stühle von den Angestellten? Sind die gepolstert? Sind das Holzstühle? Wie sind die arrangiert? Ist der Stuhl des Chefs auf einem Podest? Podest, ne? Was denn?
Ja, auf einem Podest.
Ja.
Ja.
Warum lass du mich aus?
Ich habe mir vorgestellt, dass du in eine Firma gehst und voll der Creep bist, weil du mit keinem Menschen Blickkontakt aufnimmst, mit niemandem sprichst und bei allen die Stühle beschnüffelst. Und dann halt auch, weißt du, in die oberste Etage zum CEO gehst, in der sich auch wundert, was hast du da verloren? Da ist gerade eine Konferenz. Und du sagst, ich check nur kurz den Stuhl.
Ich war mal in der EZB. Mhm. Eine Freundin von mir hat dort gearbeitet und wir sind da nachts hingegangen. Das war ganz geil, du konntest da einfach nachts als Angestellte auch in die EZB rein. Und das allererste, was ich ihr gesagt habe, ist, zeig mir alle Räume, auch von den Chefs, ich will mir die Stühle angucken.
Ah ja.
Und sie dachte auch, dass ich ein kompletter Creep bin. Und hat gesagt, hä, was hast denn du mit Stühlen? Aber ich fand das voll spannend, weil du dann halt sehen kannst, okay, wie ist alles arrangiert und was ist da eigentlich die Mentalität?
Ja.
Und das alles erfasst man besser über die Einrichtung, als über das, was dir erzählt wird, was gesagt wird.
Das überzeugt mich total, weil das, was dir erzählt wird, kann nicht nur oft gelogen sein, sondern wissen wir alle, ist oft gelogen, aber die Einrichtung lügt nicht. Ich finde das sinnvoll. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du gehst richtig bewusst hin und schaust dir an, was Einrichtungen und Möbel und speziell Stühle dir erzählen. Ich nehme das nicht bewusst auf. Ich nehme das natürlich auch auf.
Aber, mir hat zum Beispiel einer aus der Community geschrieben, der Fabian, der mich auch schon darauf hingewiesen hat, dass Fontane gar nicht so scheiße war und das alles nochmal in den neuen Kontext gestellt hat. Also daher liebe Grüße an Fabian. Der hat auch eine tolle Nachricht geschickt und hat gemeint, zum Thema Stühle, ist euch mal aufgefallen, dass in sehr teuren Boutiquen, zum Beispiel Burberry und so, keine Sitzmöglichkeiten für Verkäufer existieren? Alleine schon der Luxus, sich hinzusetzen bei der Arbeit, ist ein entscheidender Faktor, welche Rolle eine Person in einer Situation einnimmt. Und ich finde, das fasst ganz schön zusammen, was ich meine. Also diese Dynamik in dem Raum. Wie ist die Mentalität davon? Also, oder gehen wir ins Klassenzimmer? Dazu habe ich eine Sprachnachricht.
Iris, ich habe lange überlegt, was ich zum Thema Stühle beizutragen habe. Und das Einzige, was mir wirklich einfällt, ist der Kampf um den Lehrerstuhl in der ganzen Schulzeit. Weil das der einzige blöde Stuhl war, der gepolstert war. Und jeder diesen blöden Stuhl haben wollte. Aber im Endeffekt ihn sowieso nie hatte, weil der Lehrer es immer bemerkt hat. Aber ich fand das immer unfair. Die hatten Armlehnen und waren gepolstert. Das ist schon ein geiler Luxus gewesen. Irgendwann wurden diese Holzstühle in der Schule mal durch Plastikstühle ausgetauscht. Die waren wenigstens ein bisschen bequemer und man hat sich nicht immer die komplette Kleidung aufgerissen an diesen Holzdingern. Aber ja, so ein gepolsterter Stuhl ist schon Premium. So viel dazu. Unfair, einfach unfair.
Das ist Next Level. Auf die Idee wäre ich gern gekommen in meiner Schulzeit. Weil wir hatten oft, bevor der Lehrer kam, Zeit, noch irgendwas zu machen. Den Lehrerstuhl zu schnappen und den irgendwo halt hinten in den Reihen zu ersetzen durch einen der Holzstühle und dem Lehrer einen Holzstuhl hinzustellen.
Wir haben das oft versucht.
Das ist weit verbreitet also, ja?
Ja. Ja, und also ich habe mich schon damals in der Schule gefragt, warum haben wir diese beschissenen Holzstühle? Weil das ist wahnsinnig unbequem, es ist schlecht für den Rücken und es ist gar nicht dafür gemacht, dass du dann lange da sitzt. Und ich weiß jetzt, werden andere Leute sagen, Ius, das ist nicht so, das sind extra Stühle für die Schule und bla bla bla.
Wer wird das sagen?
Weiß ich nicht, ob das irgendwie Erna da draußen sagt. Ja?
Ich würde mich so wundern, wenn wir irgendjemanden hätten, der die Stühle in der Schule für ihre Qualität verteidigen würde.
Matthias, wir haben einen Freund, der sich so einen beknackten Stuhl aus der Schule zu Hause in sein Arbeitszimmer reingemacht hat, weil es ein Designerobjekt ist. Das Ding ist so scheiße unbequem. Das sagt mir auch ganz viel über einen Menschen aus, wenn er ganz lange auf einem unbequemen Stuhl sitzt. Das sagt mir wirklich aus, da ist eine Person, die geht durch unbequeme Zeiten und die ignoriert das alles weg, dass eigentlich alles scheiße ist und verändert das auch nicht, sondern die sitzt das aus. Das sehe ich jedes Mal, wenn ich Leute mit unbequemen Stühlen sehe. Das macht mich fertig, wenn ich das irgendwo sehe, dass Menschen ganz unbequeme Stühle zu Hause haben. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als das.
Ich wüsste so gerne, was du über mich in Internatszeiten gedacht hättest, wenn du einen Stuhl in meinem Zimmer gesehen hättest. Ich hatte da einen, muss dir den beschreiben. Das ist bestimmt ein Stuhl, den du noch nie gesehen hast. Das ist so ein faltbares Holzgestell, aber vorne niedriger, hinten höher, wie so ein Ohrensessel, ja? Mhm. Und dieses Holzgestell geht so verschränkt, sehr schweres, massives Holz. Mhm. Ich glaube, es hat 5 Kontakte unten mit dem Boden statt nur 4. Und da drauf hängt eine Lederhaut. Die hängt da so durch.
Das ist nicht dein Ernst, dass du so einen Stuhl hattest?
Den hatten wir, ich glaube, von meinem Opa oder so, zu Hause stehen. Da stand der halt rum und war irgendwann durchgesessen und hatte Flecken, weil Kinder mal ja da drauf gespielt haben, Flecke auf diesem Leder. Du kennst den Stuhl?
Du hattest den von zu Hause, ja.
Ja, ich habe den dann mit ins Internat genommen und mir ins Zimmer gestellt. Der war mega unbequem.
Was hast du mit dem Stuhl gemacht?
Weiß ich nicht mehr. Vielleicht im Internat gelassen, jemanden gegeben oder so. Mhm. Warum?
Ich zeig dir mal ein Bild, ja? Mhm. Ist es der Stuhl?
Ja, das Scheiße.
Guck mal auf den Preis von dem Stuhl.
Ich sehe schon. Das kann nicht sein, dass du den auch direkt erkennst. Aber kennst du alle Stühle auf der Welt?
Na, es gibt halt so, wie soll ich dir das erklären?
Also ganz kurz zur Erklärung, Leute, das ist über 2000 Euro, dieser Stuhl heute. Der ist aus den 70ern, das ist ein Designstuhl, der sah aus, mein Großvater, der ist in der Welt rumgekommen, der war Landvermesser und der hat immer irgendeinen Kram mitgebracht und genau so sah das für mich aus, wie irgend so ein Ding mit einer Lederhaut draufgespannt, das Einzelstück hat er irgendwo in Südamerika mitgenommen.
Matthias, ich werde auch nie vergessen, wie du dieses Bild von diesem Vitra Eames Chair mir geschickt hast. Da warst du in so einer Autorenwohnung und hast einen Freund besucht. Hast du gemeint, die Wohnung ist top, nur hier steht so ein hässlicher Stuhl. Wer stellt sich sowas zu Hause hin? Aha. Und dann habe ich dir klargemacht, dass dieser Stuhl knapp 8000 Euro kostet.
Ja, du hast das in deiner Story zur Vorbereitung auf diese Folge schon geteilt. Da hat dir auch ein Freund, der auch so einen Stuhl stehen hat, hat geantwortet, Matthias ist hässlich, nicht der Stuhl.
Liebe Grüße an Kaspar.
Ich sehe es ein. Das ist ja der Punkt hier.
Aber weißt du, was so krass ist? Ich will gar nicht wissen, wie viele krasse Designersachen ihr in eurer Wohnung damals hattet.
Garantiert.
Oder in eurem Haus, ne? Ihr habt ja alles verkauft.
Nee.
Oder verschenkt.
Iris, du lässt es gerade klingen. Nein. Das würde mich so wundern.
Nein, dass du nicht weißt. So Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Ich habe mir zum Beispiel mal ein Buch gekauft und das ist heute 500 Euro wert. Das wusste ich auch nicht, dass das irgendwie so ein krasses ist. Ich habe das auf dem Flohmarkt gekauft.
Aber das sind Ausnahmen, wenn sowas passiert. Ich zeig dir einfach mal Fotos aus meiner Kindheit. So, gehen wir mal ein Album durch und du guckst einfach mal auf die Sessel und Stühle und so. Iris, das kann nicht alles so wertvoll gewesen sein. Das ist eine Ausnahme. Wir hatten so einen ergonomischen Schaukelstuhl auch. Am Esstisch übrigens auch, um zurückzukommen zu dem, was du meintest mit dem unbequemen, etwas eckige, unbequeme Holzstühle, die wir dann irgendwann bequem gemacht haben durch so ergonomische Keilkissen, die man da drunter schiebt. Ich werde euch, falls ihr euch unter diesem Stuhl, den ich vorhin beschrieben habe, von dem ich völlig überrascht bin, dass der so wertvoll ist. Ich habe ein Foto oder 2-3 Fotos gefunden davon, so mit Anschnitt. Der ist nicht voll im Bild, aber man kann diesen Stuhl sehen. Das laden wir mal passend zu dieser Folge auf Instagram hoch. Könnt ihr euch mal angucken.
Hattest du oder hast du schon mal auf so einem weißen Gartenstuhl gesessen?
Ja klar, wer nicht?
Also du weißt genau, welchen ich meine, oder? Den hat man doch sofort im Kopf.
Wahrscheinlich haben wir alle mit so einer runden Lehne. Sieht alles aus wie aus einem Guss.
Genau,
ja.
Genau. Dieser Stuhl heißt Monoblock. Und ich weiß noch, als ich den damals in den Gärten gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist so deutsch. Das ist so hässlich. Es ist so geschmacklos. Und alle haben es in ihren Gärten. Und ich fand das ganz schlimm. Irgendwann mal wurde ich älter und habe mir so eine Doku über diesen Stuhl angeguckt und habe festgestellt, das ist überhaupt nicht deutsch. Dieser Stuhl steht für die Globalisierung, weil dieser Stuhl überall auf der Welt vorkommt. Und das war der erste Stuhl, der produziert worden ist, den sich jeder leisten konnte. Deswegen steht er in Pakistan, aber auch in Berlin. Und jeder sitzt auch irgendwie auf diesem Stuhl drauf. Es gibt ein Foto von Gaddafi.
Echt? Wie der auf dem Stuhl sitzt?
Wie er auf diesem weißen Gartenstuhl sitzt.
Hast du das? Wir machen eine kleine Galerie. Wenn du das hast, das nehmen wir damit rein. Zeig mal.
Und das ist, weißt du, man könnte jetzt sagen, okay, Gaddafi sitzt auf einem weißen Gartenstuhl, ne?
Ey, das sagt so viel. Das ist wirklich ein außergewöhnliches Bild.
Ja, und wenn du aber dann so ein bisschen diese Geschichte von diesem Monoblock kennst, also dass die Produktionsbedingungen so hervorragend waren, dass es halt auf der ganzen Welt produziert werden konnte. Und wenn man ja das jetzt überspitzt sich mal anschaut, könnte man sagen, der Monoblock, dieser weiße Gartenstuhl, symbolisiert die Globalisierung.
Ja.
So sieht die Globalisierung aus.
Die sind ja auch so stapelbar, ne?
Genau.
Dadurch ist es, also so gut ineinander stapeln kann man wahrscheinlich keinen anderen Stuhl. Und dann ist er nicht nur perfekt überall zu produzieren, sondern vor allem überall hin zu produzieren, zu liefern, transportieren in großer Menge.
Wenn man noch ein Stückchen weiter geht, als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, ja, ein Stück weit steht dieser Stuhl auch für Demokratisierung. Weil jeder konnte sich diesen Stuhl leisten. Und ich komme gleich noch dazu. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir alle Stühle haben. Das kam erst sehr spät in der Geschichte der Menschheit.
Mhm.
Und dass Stühle schon immer ein Zeichen von Macht und von Herrschaft waren, merkt man ja alleine schon mit dem Königsthron.
Ja.
Und der Königsthron symbolisiert nicht nur jetzt den Typen, der da drauf sitzt, sondern eigentlich auch die Menschen, die sich davor hinknien, die davor stehen. Und ja, wenn du jetzt über diesen Gartenstuhl nachdenkst, ne, wie weit wir da eigentlich gekommen sind, dass es jetzt diesen Gartenstuhl gibt und jeder kann sich den leisten, den gibt's überall auf der Welt. Und dann siehst du ein Foto von Gaddafi, wie er auf diesem Stuhl drauf sitzt.
Ja.
Das ist das, was ich mit der Folge will. Weißt du, was ich meine? Dass man plötzlich solche Bilder anders sieht.
Das geht komplett auf, was du damit gerade machen willst. Ich komme nicht weg, ich bin völlig fasziniert davon. Ich kann auch nicht weg von diesem Bild gucken. Dieser Mann, der einfach nach dem Prototyp eines Diktators ausschaut, mit Sonnenbrille und Fantasieuniform, auf diesem profanen Gartenstuhl, das demontiert alles. Eigentlich braucht er nur noch Seifenblasen in der Hand und einen Fidget Spinner. Es ist so widersprüchlich.
Ja.
Und eigentlich hätte ich das doch von klein auf schon bewusst wahrnehmen können und ein Auge dafür haben können. Ich hatte nämlich einen Lieblingsfilm, als ich klein war, den ich so oft gesehen habe, der das Thema Stuhl und Diktator mehrmals sogar explizit behandelt.
Der große Diktator.
Ja, war mein Lieblingsfilm.
Das ist auch, Matthias, ist schon wieder so ein Klassiker über dich. Ne? Du hast mit Waffen gespielt, als du klein warst. Mit echten Waffen, muss man auch sagen.
Ja, der Kontext, klar, weil mein Großvater dauernd irgendwas mitgebracht hat aus der Welt. Auch Speere, richtig, so 2,5 Meter lange Speere, Blasröhre.
Was Kinder so tun. Dann als Lieblingsfilm, der große Diktator.
Den hat mein Vater mir gezeigt, mehrmals. Einmal, als ich so klein war, dass er sich dann, als er ihn mir mit 5 oder 6 nochmal gezeigt hat, konnte er sich selber nicht daran erinnern, dass ich ihn vielleicht schon mal mit 3,5 oder 4 oder so gesehen habe. Und dann habe ich so gesagt, ja, jetzt rennt er da immer um die Bombe rum und die dreht sich mit. Und er war völlig fasziniert. Woher weißt du das? Ich so, ja, den hast du mir schon mal gezeigt. Früher mal, als ich noch klein war.
Ich habe den großen Diktator tatsächlich erst im Studium gesehen.
Ja.
Und dann haben wir den Film richtig auseinandergenommen. Und das stimmt, was du sagst. Da gibt es diese Szenen.
Es gibt mehrere. Also Charlie Chaplin spielt eine Doppelrolle. Es gibt immer den Friseurstuhl, der spielt mehrmals eine Rolle. Es gibt eine Szene, wo sie mit der Höhe des Stuhls so da
drehen. Genau, das ist...
Aber das sind 2 Szenen. Eine, da drehen sie sich gegenseitig immer hoch. Sie haben so ein Rädchen, an dem sie den Stuhl immer, immer höher drehen können. Und das ist dann...
Aber darauf will ich hinaus.
Ja.
Die Höhe des Stuhls.
Mhm.
Da gibt es doch eine Szene beim großen Diktator, wo es genau darum geht, um diese Machtverhältnisse.
Genau, es gibt so eine Figur, die steht für Goebbels, die heißt dort Garbage. Und der ist eben Meister der Psychologie der Inszenierung, der Propaganda und so. Und der sagt noch, bevor das, was Hitler sein soll, heißt Hinkel in dem Film, den italienischen Diktator empfängt. Also nicht Mussolini, sondern im Film Macaroni heißt er, glaube ich, oder so. Ich habe es vergessen.
Mhm.
Auf jeden Fall, bevor der kommt, erklärt Garbage dem Diktator, ich habe extra hier einen Stuhl hingestellt. Psychologisch muss er niedriger sitzen und immer zu ihnen aufschauen. Ich spiele mal hier einen O-Ton auch ein.
Es muss uns zunächst darauf ankommen, ihn von der Macht ihrer Persönlichkeit zu überzeugen. Mhm. Mit anderen Worten, er muss ihre Überlegenheit fühlen.
Wohl gut, aber wie?
Durch angewandte Psychologie. Oder anders ausgedrückt, der Mann muss eben seine Unterlegenheit spüren. Zum Beispiel habe ich es so eingerichtet, dass er bei der ersten Zusammenkunft ständig zu Ihnen hinaufblicken muss. Und Sie schauen auf ihn hinab.
Jetzt denk mal drüber nach, diese ganzen politischen Bilder, die wir sehen.
Mhm.
Es gibt doch diese eine Szene von Ursula von der Leyen, als sie Erdogan besucht.
Oh ja.
Und die haben da so ein Treffen.
Aha.
Und da ist noch ein anderer Politiker dabei. Und sie kriegt keinen Stuhl. Da sind nur die 2 Stühle vorne, wo man gut aufrecht sitzen kann.
Mhm. Und sie musste irgendwie aufs Sofa dann, ne?
Genau.
Ja.
Sie muss auf das Sofa gehen und also Platz nehmen.
Ja.
Und sitzt dann auch tiefer und nicht gut, ne? Da gibt's doch auch diese eine Szene von Helmut Kohl, wo er sich so aufregt, dass er nicht einen gescheiten Stuhl bekommt.
Ey,
und da benennt er das doch sogar.
Die habe ich auch vorher rausgesucht. Hört mal, diese hier.
Oh, das ist ein entsetzlicher Stuhl. Machen Sie Fernsehaufnahmen, dann gehe ich nicht auf diesen Stuhl. Mein Gott, das sind neugeborene Kinder. das für Bilder gibt. Also sieht, das setze ich auf einen richtigen Stuhl, die machen Fernsehaufnahmen.
Der ist höher.
Nein. Entschuldigung, er ist es nicht.
Und das ist das, was ich meine. Also wenn du jetzt mal, stell dir vor, du kommst jetzt auf eine Feier.
Ja.
Und du bist schon, geht schon so gut, semi-gut auf die Person zu sprechen.
Ja.
Und dann merkst du schon, du kriegst den beschissensten Stuhl von allen.
Ja.
Der ist niedrig, klein. Und du kannst damit eine Person einen schlechten Abend bereiten. Wenn du es drauf anlegst, könntest du wirklich gucken, dass die Person niedriger sitzt, einen unbequemen Stuhl hat und einfach nicht gut ankommt. Und das machen manche Menschen.
Das ist zwar so, aber jetzt finde ich, hier ist ein richtig interessanter Aspekt am Thema Stuhl. Wir haben jetzt so viele Beispiele, in denen das genauso benutzt wird, wie du gerade beschrieben hast. Aber an das Beispiel von der Leyen kann ich mich zum Beispiel erinnern, weil sie auch hinterher eine Rede dazu gehalten hat oder öffentlich auf jeden Fall kommentiert hat, dass sie das sehr gekränkt hat. Sie hat es benannt. Kohl in unserem Beispiel gerade hat es benannt. Das Beispiel aus Der große Diktator, wo sich Napoloni, jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein, Napoloni dann da auf so einen kleinen Stuhl mit 10 cm Beinchen setzen soll. Mhm. Er benennt es folgendermaßen.
Wieso setzt man mich auf Babystuhl? Das ist nichts für Napoloni. Nein, nein, ich sitze lieber oben.
Und setzt sich dann stattdessen mit dem Rücken zum Diktator auf den Schreibtisch, ist also höher, und unterhält sich stattdessen mit Garbage. Worauf ich hinaus will, wir haben eine Folge über Power-Moves gemacht. Richtig gute Power-Moves hat man Schwierigkeiten zu benennen und dadurch zu enthebeln. Dieser Stuhl-Power-Move ist ein bekackter Power-Move, weil er regelmäßig benannt und verändert wird. Regelmäßig als etwas, der ist so offensichtlich, eigentlich ist der wie so eine Art Idiotentest für Machtmenschen. Wer so blöd ist, das dann nicht zu benennen und die Situation ganz proaktiv zu verändern, hat es auch verdient, auf dem kleinen Stuhl weiter sitzen zu bleiben. Aber eigentlich kann man das halt benennen und verändern.
Es ist auch manchmal richtig peinlich und dumm. Ich meine, es gibt doch dieses eine Ding, wo Lukaschenko Putin den Stuhl wegzieht. Das ist mal auch durch die Nachrichten gegangen, wo ich mir auch gedacht habe, so, was sind das für kleine Kinder?
Ne? Ja. Ja.
Aber das passiert teilweise. Und das sind kleine Power-Moves, die sehr offensichtlich sind. Wie zum Beispiel auch Erdogan. Bei mir ist so ein bisschen das Problem, wenn ich sowas sehe, als ich das mit Erdogan und Ursula von der Leyen gesehen habe, könnte mir jetzt sagen, hoho, das war aber ein Ding, ne? Dass der sich das getraut hat. Ich denke mir, wie offensichtlich und dumm will er eigentlich zeigen, dass das seine Wertevorstellungen sind. Also, dass er es ihr unangenehm machen möchte.
Genau das ist es. Wir leben, das ist wirklich spannend an unserer Zeit gerade. Wir haben ja so ein bisschen historisch gerade hergeleitet, der Thron. Da konnte man nicht als einfacher Bürger dem König sagen, warum sitzt du? Ich muss stehen oder knien. Steh auf, ich will mich hinsetzen. Jetzt leben wir in Zeiten, in denen man dem Lehrer den Stuhl klaut und versucht, ob man damit durchkommt. Oder halt in Zeiten, in denen man es benennt und in denen auch diese vermeintliche Stärke in den Augen der Mehrheit als Schwäche gesehen werden kann. Wenn man zu sehr es drauf anlegt, durch so eine Manipulation, so eine offensichtliche Manipulation von höher sitzen und tiefer sitzen, auffliegt. Man fliegt mit immer mehr billigen Machtmoves auf.
Aber Matthias, die Stühle sind ein Teil von uns, sie sind Teil der Geschichte. Dass wir alle erst Stühle gehabt haben, hat erst im 19. Jahrhundert angefangen.
Ja. Und da noch nicht mal als großes Geschenk, hier bitteschön, jetzt dürft ihr auch alle mal sitzen, sondern das war einfach pragmatisch in der Industrialisierung, damit man länger am Arbeitsplatz verweilen konnte. Die waren auch nicht sehr körperfreundlich, anatomiefreundlich.
Ja.
Das ist jetzt letzte, ich weiß nicht, 1960er, 70er, da ging das erst los, dass Stühle so designt wurden, dass sie sich dem Körper anpassen.
Ich glaube, es ist aus dem Buch Macht und Masse. Ich kann es auch nicht komplett richtig wiedergeben. Vielleicht hat das hier jemand gelesen. Aber da geht es darum, dass die Stühle ja vom Thron abgeleitet sind bis heute. Ne? Und dass da ja halt das ganze System, wie es damals aufgebaut war und immer noch teilweise heute so aufgebaut ist, dass wir Untertanen haben.
Oha, eure Exzellenz haben Untertanen. Ich bin ganz beeindruckt.
Nein, ich meine das halt jetzt so geschichtlich. Ja, da der König hatte immer Untertanen.
Ja.
Und dann habe ich mal gelesen, dadurch, dass die Stühle, wenn die so gepolstert sind, dass das einen erinnern soll, auf Menschen zu sitzen oder auf Tieren zu sitzen.
Schöne Erinnerung. Weißt du noch? Aber ich verstehe, was du meinst, ja.
Ja, aber ich, also...
Es gibt doch eine Szene bei Bruno, wo er jemanden, ne, Sacha Baron Cohen lädt jemanden zu sich ein und sitzt tatsächlich überall auf Menschen. Da sind überall Menschen, ich glaube, es sind sogar Frauen, ich weiß es nicht mehr. Und da lädt er dann den Gast ein, mit sich draufzusetzen. Dem ist das so unangenehm.
Ja, also ich glaube, da ist ein bisschen zu viel hineininterpretiert, dass jetzt gepolsterte Stühle einen an Menschen erinnern sollen. Ne? Mhm. Aber ich fand es eine interessante Theorie.
Ich verstehe, was du meinst mit vielleicht zu viel reininterpretiert. Aber als Bild zieht sich das, glaube ich, wirklich auch durch die Menschheitsgeschichte. Als Bild, dass man auf Menschen sitzt. In Theaterinszenierungen wird das super oft benutzt, um Macht zu zeigen. Keinen Stuhl, jetzt extra Bühnenbild hin oder so, sondern man muss ganz schnell ein Bild von Macht kreieren. Einer oder zwei auf alle Viere und jemand setzt sich drauf. Zack, König.
Die Frage ist ja auch, wie sitzt man da drauf? Und dazu habe ich eine Sprachnachricht.
Oh, eine Wortmeldung von einer deiner Untertaninnen. Lass hören.
Hallo Iris, ich habe mitbekommen, dass die nächste Folge Couple of Chairs sein wird. Und da du ja nach Inspiration suchst, sage ich dir einfach, was mein erster Gedankengang war. Also Chairs ja auch automatisch, ne? Sitzen, macht Sinn. Und ich finde es super interessant, wie vieles über einen Menschen aussagt, wie er sitzt. Also auch je nach Stuhl. Wenn man sich jetzt mal in so einen Raum geht, wo nur die gleichen Stühle sitzen und du sitzt da 20 Leute rein, also sitzen sich die meisten unterschiedlich hin und du kannst daran total ableiten, wie es der Person gerade geht. Vielleicht überinterpretiere ich da auch aber ein bisschen. Aber zum Beispiel, wenn jemand total hibbelig ist, dann wird er halt nicht die Ruhe selbst sein und sowas. Und das finde ich so interessant. Das ist halt auch total stuhlabhängig. Also wenn du jemand zum Beispiel auf so einem Drehstuhl ohne Lehne sitzt, wird er sich ja auch logischerweise ganz anders hinsetzen, als jemand, der sich jetzt in so ein, keine Ahnung, auf so eine Holzbank in der Kirche sitzt. Weißt du, was ich meine?
Wenn ich mich auf einen Drehstuhl ohne Lehne setzen müsste, dann gäbe es ein Wort, das beschreibt, wie ich darauf sitzen würde.
Mhm. Whee!
Aber es stimmt, sie hat recht. Ich weiß noch, dass ich mal ein Buch über Körpersprache geschenkt bekommen habe und 90% der Sachen, die darin gezeigt werden, sind auf Stühlen. Beine überschränkt, hat man da das Bein so als eine Barriere vor sich hält. Auch wenn man sich falsch rum auf einen Stuhl mit Lehne setzt und den dann so vor sich hat. Das ist mittlerweile, soweit ich weiß, ziemlich debunked in der ganzen Welt der Körperspracheanalyse, dass das ein Schutzschild sein soll. Genauso wie verschränkte Arme. Es geht ausschließlich um Bequemlichkeit. Man hat sehr, sehr selten wirklich das Bedürfnis, etwas zwischen sich und den anderen so als verschränkte Sache zu stellen. Als Schutz. Das ist Quatsch.
Aber ich kann das voll nachvollziehen, dass man das so beobachtet. Das habe ich auch immer gemacht.
Ja, voll.
Ich habe doch mal davon erzählt, von der Penis-Kopf-Theorie am Meetingtisch.
Ja.
Also wenn du jetzt, es gilt leider nur für Männer, ich habe für Frauen noch keine Theorie, aber wenn jetzt ein Typ...
Komisch, dass die Penis-Kopf-Theorie nur für Männer gilt, ja.
Also wenn du jetzt am Tisch sitzt, ja, und dein Kopf ist näher zur Tischkante, also das heißt, du bist halt mit deinem Oberkörper wirklich nach vorne gelehnt.
Dann bist du eingeschlafen, ja.
Dann bist du konstruktiv.
Ja.
Du lässt eine andere Meinung zu. Wenn aber dein Kopf sehr weit nach hinten gelehnt ist und dein Gemächt mehr an der Tischkante ist, dann ist es schon so, dass du es eher mit einem Alpha-Tier zu tun hast.
Ja.
Und bisher lag ich jetzt nicht so falsch mit der ganzen Sache.
Okay, ich würde sagen, für Podcast, weil es Audio ist, kommen wir ein bisschen weg von der Beschreibung, wie man auf einem Stuhl sitzt. Das ist so viel visueller als der Stuhl selbst. Haben wir noch eine Art von Stuhl und deren Bedeutung, worüber wir reden können?
Ich habe noch ein paar Stühle für heute mitgebracht.
Ja. Ja.
Ein Stuhl ist zum Beispiel der Regiestuhl.
Ah ja, der leitet sich auch vom Thron ab, ne? Vom transportablen Thron. Ein Klappstuhl.
Mhm.
Also wenn zum Beispiel früher ein Riesenreich war und dann stand da drin ein massiver Thron und der Herrscher oder die Herrscherin wollte in die entlegensten Winkel des Reiches, dann wurde nicht dieser tonnenschwere Thron überall hin mitgeschleppt, sondern es gab eine kleine faltbare Version, die man mitgenommen hat. Ein Klappstuhl, ein Regiestuhl.
Du warst auch einer von diesen Schülern.
Ja.
Die immer gesagt haben, boah, ich habe gar nicht gelernt. Ich habe absolut nicht gelernt. Und dann rockst du das ganze Ding und sagst, puh, das ist aber nochmal gut gegangen. Warum weißt du diese Dinge?
Kann ich dir sagen, in dem Fall, weil ich hier eine Nachricht bekommen habe von Podcast-Freunden von uns. Geschichten aus der Geschichte können wir euch übrigens auch wirklich wärmstens empfehlen. Die schauen sich die Geschichtsschreibung an und finden darin einzelne kleine Geschichten, die sie sehr schön aufbereiten und erzählen. Und ich habe eine Nachricht zu genau diesem Stuhl, nämlich zum Fall d'Historium, so heißt er, von Richard bekommen.
der eine Stuhl, beziehungsweise die eine Geschichte zu einem Stuhl in der Geschichte, die mir immer in Erinnerung geblieben ist, ist die des Faldistoriums. Faldistorium ist eigentlich nur ein Faltstuhl, ja, so ein Klappstuhl. Ursprünglich verwendet von geistlichen Würdenträgern, später dann auch von weltlichen, und ist praktisch gewesen. Ja. Hat man zusammenfalten können und oder zusammenklappen und hat ihn mitnehmen können auf Reisen und hat ihn dann aufklappen können und hat sich draufgesetzt und jeder hat gewusst, da sitzt ein Würdenträger. Und das Interessante dabei ist, und auch der Grund, warum er mir immer in Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass das eines der wenigen Lehnwörter im Lateinischen aus dem Deutschen ist. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Wir verwenden lauter lateinische Wörter in der deutschen Sprache, aber hier ist aus dem Faltstuhl bzw. dem althochdeutschen Falden und Stuhl ist dann das Faldistorium gemacht worden, beziehungsweise Faldistolium auch manchmal oder Faldistalium, aber auf jeden Fall eines der wenigen deutschen Lehnwörter im Lateinischen. Und ich finde, das allein ist schon ein Grund, dass man sich dieses Faldistorium merken sollte.
Ich mag das ja so gern, wenn man über die Herkunft von Wörtern nachdenkt, ne? Und übrigens, er sagt ja Lehnwort. Das heißt zwar, das kommt von ausgeliehen, dass man sich das Wort aus der deutschen Sprache dann für die lateinische ausgeliehen hat. Aber es gibt so viele Bereiche, wo der Stuhl in der Sprache eine Rolle spielt. Hier die Lehne, so kann man es ja auch verstehen, dass man sich dranlehnt, anlehnt. Die ganzen Sprichwörter mit das hat gesessen, sitzen bleiben und so. Stimmt, ich finde, damit machen wir heute das Outro.
Ja, das finde ich gut. Was ich noch spannend finde, bei den Stühlen der Macht, die wurden ja auch immer für bestimmte Bilder instrumentalisiert. Also zum Beispiel, es gibt ein Bild von John F. Kennedy, da ist er auf so einem Mid-Century-Holzstuhl drauf. Und damit wollte er seinen volksnahen Politikstil zeigen.
Ah ja.
Und ich meine, stell dir jetzt mal vor, unser Bundestag, ne? Diese Stühle im Bundestag, wie kommen die für dich rüber? Was sagen dir diese Stühle im Bundestag?
Bürokratie. Das sind
ja, oder?
Bei IKEA die Stühle, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für ein ergonomisches Sitzen am Schreibtisch haben. Und in der Bank. Ich stelle mir vor, so sitzt man halt in der Bank.
Hey, Matthias, diese Stühle, die sind so teuer, die sind von Vitra.
Ja.
Und da hat damals ein Stuhl 1.700 D-Mark gekostet.
Aha.
Und dann wurden die aber neu bezogen. Ich weiß nicht, wann das war, vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Und dann haben die dieses andere Blau bekommen. Früher war das so ein Königsblau.
Ja.
Und inzwischen ist das Reichstag Blue.
Ach, das Blau hat eine eigene Farbbezeichnung nach dem Reichstag. Echt?
Das ist geschützt. Und die wurden neu bezogen. Und weißt du, wie neu dieser Bezug für alle Stühle gekostet hat?
Ja.
700.000 Euro.
Mir geht's nicht so gut, wenn ich das höre. Oh Mann. Lohnt sich das? Das ist jetzt wirklich für mich eine ganz interessante Frage bei diesem Thema. Lohnt sich das?
Naja, also stell dir mal vor, der Bundestag würde auf weißen Gartenstühlen sitzen. So nach dem Motto, Demokratie verbildlicht, ne?
Ja, aber man kann es ja immer, ich finde, das ist eine kleine Art von Shitmove, dass man sich die größtmögliche Kontrastkacke ausdenkt und sagt, ja guck mal, das wäre die Alternative. Deswegen rechtfertige ich 700.000 Euro teure, farbgeschützte, Reichstagsblue überzogene.
Nicht alle, also nicht einer, ne? Alle zusammen kosten 700.000
Euro. Ja, das habe ich, genau. Stühle wäre das letzte Wort gewesen, also alle. Ist es das wert? Lohnt sich das? Hätte das nicht ein Bezug sein können, der nicht farbgeschützt ist?
Also, ich glaube, das muss so sein.
Ja.
Das macht einfach was. Mental mit einem, das sieht man denen ja auch an.
Ja, deswegen nochmal die Frage, lohnt sich das?
Es ist halt die krasse Symbolkraft.
Mhm.
Und wir können immer so tun, als ob es alles viel besser wäre, wenn wir praktischer, funktionsjackenmäßiger denken würden. Aber so funktioniert die Welt nicht und so funktionieren wir oft nicht. Wir lieben Symbolkraft.
Ja.
Und schau dir das doch mal an, was Putin mit seinen riesigen Tischen und mit diesen Stühlen da macht.
Und im Hintergrund ein Faxgerät, ja.
Ja, das ist echt total faszinierend und das macht halt der deutsche Bundestag nicht. Ich finde, mir sagen die Stühle etwas nicht Nahbares, die sind nicht nahbar.
Mhm.
Bürokratisch. Bank finde ich richtig gut. Die sehen so wirtschaftlich aus. Und vor allem nicht menschlich. Da sind keine menschlichen Formen so.
Ja.
So richtig, so. Und es erzählt mir auch nicht sehr viel Geschichtliches, sondern einfach auch eine gewisse Souveränität.
Ja.
Und das ist doch auch so ein bisschen der Politikstil. Und das meine ich mit, das ist doch so spannend, wenn man das immer so sieht.
Da hast du es gerade auf den Punkt gebracht. Die Stühle sehen so aus, wie sich die Politik anfühlt. Ja.
Ja. Guck doch mal nach England.
Ja, mache ich. Warte.
Wie sitzen die da? Ich weiß nicht, wie man das nennt, das Parlament halt von denen. Ja. Ne? Mhm. Die sitzen da auf solchen Bänken, altes, grünes Leder. Und dann und sind es ganz so eng Holz.
Direkt gegenüber und so, ne? Das stimmt. Das
sieht aus wie von Harry Potter. Es ja. ist so sehr geschichtlich, nahbar.
Und kirchlich.
Kirchlich, traditionell.
Ja.
Und das ist auch ein bisschen in ihrem Politikstil mit drin.
Übrigens, ich weiß nicht, ob das Stühle sind, die hochklappen, wenn die aufstehen. Das ist nicht so, ne?
Das weiß ich leider
aber
nicht.
Aber daher kommt halt die Klappe von einem Stuhl. Das war Chorgestühl und das hatte Holzklappen, die nicht gepolstert waren. Und manchmal sind Mönche, wenn die aufgestanden sind, mit ihrem Gewand an dieser Klappe hängen geblieben. Und dann ist sie nach oben gekracht und das war halt einfach dann immer laut im Gottesdienst. Und deswegen hat man sich manchmal, oder wenn man auch wusste, man sitzt neben jemandem, der da noch nicht so daran gewöhnt ist, ein Novize oder so, hat man halt drüber geraunt, halt die Klappe. Gemeint, halt fest, damit es nicht schon wieder so laut kracht.
Wenn wir schon bei der Kirche sind, Stühle sind auch Foltermethoden.
Ja. Ja, ich weiß. Da hat man Blut im Stuhl.
Ich habe keine guten Geschichten zu Folterstühlen gefunden.
Ah, ich habe jede Menge. Ja. Natürlich.
Ja, Matthias, der große Diktator. Ich habe jede Menge Folterstuhlgeschichten.
Und Mordstühle natürlich auch.
Ja, okay, dann erzähl mal.
Ja, der elektrische Stuhl. Das war ja eine Erfindung, genau wie die Guillotine. Eigentlich war der Gedanke dahinter, dass es humaner zugehen soll.
Mhm, klar.
Ja, beim ersten Versuch hat es 8 Minuten gedauert. Alle haben gesagt, was zur Hölle, was ist daran human? Das wäre besser gewesen, wenn du mit einer Axt auf die Person eingedroschen hättest. Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich der Herrscher von Äthiopien, auch als er gehört hat, oh, das ist erfunden worden, elektrischer Stuhl, super, brauche ich, hat sich 3 Stück bestellt und liefern lassen und dann gemerkt, ach so, man braucht Strom dafür. Konnte nichts damit anfangen, also hat er einen davon als Drohnen benutzt. Und da würde mich dann auch interessieren, was du gedacht hättest, wenn du vor dem dann gestanden hättest und diesen elektrischen Stuhl gesehen hättest.
Oh mein Gott. Das ist völlig als absurd.
Herrschaftssymbol.
Ja, gnadenlos auch so ein bisschen, oder?
Ja.
Der war bestimmt krass drauf dann, oder?
Über ihn weiß ich dann leider nicht so viel darüber hinaus, aber ich finde diese Vorstellung wirklich klasse.
Herausragend.
Hast du nicht noch eine Menge, doch, du musst doch auch was über Folterstühle wissen mit deiner ganzen Hanauer und Seligenstadt.
Ja, ich habe ja mal gesagt, Seligenstadt war ja so das Silicon Valley der Hexenverbrennung.
Genau.
Ja, das war voll krass. Wir waren früher da in Hessen, gibt es total viele Folter, ehemalige Folterstübchen.
Ja,
ne?
Ja.
Ich habe das immer gehasst. Also ich habe mir das natürlich alles angeschaut. Es gibt zum Beispiel, da habe ich auch neulich mal so einen TikTok davon gesehen, einen Stuhl. Also stellt euch das so vor, dass das eine Stuhlform hat, aber dass du dich reinsetzen kannst.
Mhm.
Das ist wie so ein Kasten aus Eisen auf Rädern. Und da musstest du dich früher nackt reinsetzen. Und je nachdem, wie die Witterung war, also wenn es total heiß war, dann bist du da drin verbrannt, mehr oder weniger. Oder wenn es halt super kalt war, dann hast du da extremst gefroren, weil es halt Eisen war.
Boah.
Und bist damit durch die Stadt kutschiert worden. Und ich weiß nicht, was da damals los war. Keine Ahnung. Ich habe neulich auch so eine Doku auf Arte gesehen, dass wenn dir bestimmte Stoffe fehlen in der Ernährung, ne, bestimmte Vitamine, da haben sie so Experimente mit Mäusen gemacht, dann wirst du halt extrem aggressiv und dumm. Und vielleicht war das im Mittelalter so, dass die halt nicht gut ernährt waren.
Hm.
Sind ja auch alle früh gestorben. Und dass die dadurch solche dummen, aggressiven Menschen waren.
Ach je. Ich hoffe, dass manche, die solche Experimente machen, als ihre eigene Labormaus wiedergeboren werden. Die tun mir so leid oft.
Ja, mir auch. Und das ist nochmal so ein Grund, ne, warum ich dafür plädiere, dass wir Menschen schlafen und gut essen sollten.
Ja.
Es macht halt unglaublich viel mit uns, ne, mit unserem Kopf.
Das erinnert mich wieder an deine Penis-Kopf-Theorie. Ich habe das andere Stichwort darin, Penis. Ich habe noch eine interessante Geschichte zu Stuhl.
Mhm.
Also Stuhl und Stuhlgang hat ja auch wirklich was miteinander zu tun. Ne? Das ist ein solches Objekt in unseren Köpfen, ein Stuhl, dass wir ihn stellvertretend für wirklich auch Macht benutzen. Dass wir sagen, jemand hat einen Lehrstuhl oder so.
Mhm.
Oder eben für Kacke. dass das dann so stellvertretend wurde. Wir wollen nicht Kacke sagen, also sagen wir Stuhl dazu. Hat aber mit dem Stuhl zu tun, auf dem wir es verrichtet haben, früher. Und jetzt gibt es eine kleine Randgeschichte über Spinnen, die mit Stuhl zu tun hat. Über schwarze Witwen. Die haben einen schlechten Ruf in der Spinnenwelt, dass sie sehr giftig und tödlich sind für Menschen.
Andere Spinnen sagen so, boah, die schwarze Witwe, diese Bitch. Ich kann die gar nicht ab.
Ey, die machen Bondage.
Echt?
Ja, ja. Wissenschaftler haben schwarze Witwen beobachtet und sind auf den Namen gekommen, weil sie gesagt haben, ja, das Weibchen frisst das Männchen nach dem Sex. Mhm. Ja, das kommt vor, aber der Mann benutzt sein Netz, um die Frau für den Sex auch zu fesseln. Vielleicht macht die das danach aus Rache, weil die keinen Bock drauf hatte.
Ach, der Mann macht dann Bondage bei der Frau, ja, nicht ja. Die Frau beim Mann.
Okay. Nee, nee, ja, genau. Aber das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Worauf ich hinaus wollte, ist, der Ruf, dass sie so giftig und gefährlich für uns ist, ist ein bisschen zu Unrecht. Viele Bisse verlaufen nicht tödlich, vor allem nicht bei Frauen. Die meisten Todesfälle, über 80%, sind bei Männern. Und zwar, weil die in den Penis gebissen werden.
What?
Jo, schwarze Witwen sind unheimlich gerne in Bereichen, wo es stinkt, weil sie dort halt besonders viele Larven und Käfer und Fliegen und so weiter fangen. Zum Beispiel auf dem Stuhl, auf dem Klo. Die spinnen ihr Netz in die Schüssel. Und dann haben Männer sich ziemlich häufig halt hingesetzt, ohne vorher zu gucken. Und anders als bei Frauen hängt dann ja, wenn man sich da hinsetzt, was runter. Und die schwarze Witwe, die eigentlich sonst Menschen gegenüber scheu ist, vorsichtig ist, nicht unbedingt direkt hinrennt und zubeißt, bei dieser kleinen Spitze, die dann da einfach ins Netz fällt, ist die schwarze Witwe unglaublich flink und rennt hin und beißt rein. Und ihr Gift ist halt ein Nervengift. Und Männer haben da vorne wahnsinnig viele Nerven. Also wirkt das recht schnell und recht tödlich. Wird man sonst irgendwo hingebissen, ist es unangenehm, schmerzhaft, aber meistens nicht tödlich. Es sind halt Männer, die nicht vorher gecheckt haben oder die nicht, was ich machen würde, sich gar nicht auf die Brille setzen, sondern es von oben plumpsen lassen, wenn es nicht mein eigenes Klo ist.
Boah, die schwarze Witwe, ne? Mhm. Das ist eine richtige Männerhasserin.
Ja.
Frisst die auf und dann sogar bei den Menschen. Bei den Menschen denkt sie sich, Frauen lasse ich in Ruhe. Ihr könnt leben. Aber euch Männer, euch kill ich. Wahnsinn, oder?
Ja.
Oh, ich habe noch Sprachnachrichten.
Mhm.
Eine fand ich besonders gut. Ich spiele sie mal vor.
Jo.
Keine Ahnung, ob das zu eurem Thema passt, aber ich bin Raumausstatterin und wir polstern auch. Vor Jahren hatte eine Kundin einen alten Stuhl gebracht, irgendwie aus der Nachkriegszeit. Und der Stuhl hatte gekürzte Beine und ich habe mich schon gefragt, was es damit auf sich hat. Dann meinte sie, ihre Mutter hatte immer auf dem Stuhl vor dem Ofen in der Küche gesessen. Und eigentlich möchte sie ihn gar nicht verändern, weil ihre Mutter ist auch darauf gestorben. Sie saß tot vor dem Ofen. Und ich sollte ihn jetzt in einem identischen Stoff wieder neu beziehen, damit die Erinnerung an diesen Moment erhalten bleibt. Okay, dachte ich, habe mich ein bisschen gefühlt wie eine Tatortreinigerin oder als würde ich illegal Spuren am Tatort verwischen. Naja, ich habe es gemacht, es hat ihr gefallen, alles.
Da endet's, ne?
Ja.
Okay, also wenn ich das richtig verstehe, dann musste sie auch Leichen... Rückstände davon reinigen und deshalb neu beziehen? Also das war der Zweck?
Ich habe das auch so verstanden, ja.
Das wäre kein Job für mich, glaube ich.
Ich fand die Sprachnachricht einfach gut, weil ich mir gedacht habe, schon interessant, was es so für Jobs gibt. Und was man dann so für Probleme und Themen hat. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen, aber ich wollte einfach allen dieses Kopfkino bescheren. Hast du denn noch eine Geschichte?
Ich habe noch einen, also eigentlich zwei sogar. Ich werde euch das auch in den Shownotes verlinken, weil beides sind ziemlich komplexe Sachen zum Thema Stuhl. Das eine ist ein Video, das heißt Existieren Stühle überhaupt? Von Vsauce. Do Chairs Exist?
Mhm.
Also in der Philosophie ist ein Stuhl das perfekte Beispiel für ein sogenanntes ordinäres Objekt.
Mhm.
Ich finde das ein super Schimpfwort auch. Ich möchte in Zukunft Leute, die mich nerven, einfach ordinäres Objekt nennen.
Ich habe auch neulich gehört, dass man in den 70ern gesagt hat, abgelaufen.
Oh ja.
Also zu einer Person. Habe ich auch gedacht, das würde ich auch gern wieder einführen.
Ist halt abgelaufen, ja. Also, bei dieser ganzen, ich möchte da wirklich nicht in die Tiefe gehen, die Zeit haben wir auch nicht, das wäre eine Folge für sich. Und ich finde es relativ trocken. Aber vielleicht gibt es Leute unter euch, die so leidenschaftlich sind und sofort denken, oh geil, das ist genau mein Thema. Darüber nachzudenken, was ist überhaupt ein Stuhl und ist das überhaupt ein Begriff, der irgendetwas beschreibt, was tatsächlich existiert. Ich schneide es mal hier nur kurz an, so ein Gedankenspiel. Das Schiff des Theseus spielt da auch mit rein. Da war es ein Schiff, kann auch ein Stuhl sein. Es gibt auch das Gleiche mit einer Axt. Ist ein Stuhl, machen wir es mal am Beispiel eines solchen Reichstagsstuhls. Mhm. Ist es noch derselbe Stuhl, wenn ich über die Zeit hinweg zuerst das Holz darin ersetzen muss, weil es morsch geworden ist, dann das Polster ersetzen muss, weil Ungeziefer drin ist und dann auch noch den Bezug ersetze, weil jemand auf die Idee kommt, ich muss die Farbe schützen und jetzt Reichstagsblau drauf spannen. Jedes einzelne Teil davon ist am Ende neu. Ist es immer noch derselbe Stuhl? Also solche Überlegungen. Mhm. Und das wird wirklich ausführlichst an Stühlen. Denkrichtungen, auch philosophische Weltanschauungsbilder werden anhand des Stuhls durchgespielt. In dem Video, das ich euch in den Shownotes verlinke. Und das andere hat auch sehr viel damit zu tun, was ich noch gefunden habe. Es gibt ein Kunstwerk, das heißt One and Three Chairs, ein und drei Stühle von Joseph Kossuth. Das ist ein Stuhl, erstmal ein ganz normaler Stuhl, was wir uns alle darunter vorstellen. Der steht im Museum. Links davon ist ein Foto an der Wand, lebensgroß, das denselben Stuhl zeigt. Und rechts vom Stuhl ist eine Wörterbuchdefinition davon, was ein Stuhl überhaupt ist. Und das ist quasi Einstieg in Konzeptkunst. Du siehst zwar einen Stuhl, aber dann siehst du drei Herangehensweisen davon, was auch noch ein Stuhl ist. Auch ein Foto von einem Stuhl zeigen wir drauf und sagen, das ist ein Stuhl. Oder eine Definition kann man drauf zeigen und sagen, das ist ein Stuhl.
Das ist ein bisschen mein Studium.
Ja, ne?
Ich habe mich viel mit solchen Sachen beschäftigt. Und es gibt auch von Vitra eine Ausstellung. Ich weiß nicht, wo das in Deutschland ist. Googelt mal.
Vitra war jetzt der Hersteller von diesen Bundestagsstühlen, ne?
Ja, ja. Vitra ist einfach auch der Stuhldesigner schlechthin. Mhm. So die Marke. Und die haben auch diese Stühle der Macht, die Ausstellung.
Ah, okay.
Das ist auch ganz, ganz, ganz spannend.
Wenn wir da was finden, verlinken wir es euch auch in den Shownotes. Ja.
So, Matthias, jetzt kommen wir ja langsam zum Outro.
Aha.
Und ich will aber vorher von dir wissen,
ja,
wie hat dir unsere Stuhlfolge, hast du einen neuen Blick da drauf?
Absolut. Ich habe es ja einmal auch mittendrin gesagt, was das mit mir gerade war, als du mir das Gaddafi-Bild gezeigt hast. Aber noch ein paar mehr Stellen. Ich glaube wirklich, dass ich mit anderen Augen durch die Welt gehen und auf Stühle gucken werde. So wie du bist mein Vorbild. Ich werde mit einem größeren Bewusstsein auf Stühle gucken und mir wirklich mehr davon erzählen lassen, was dann auch bewusst bei mir ankommt.
Ich möchte in Zukunft noch ein paar andere Couple-Off-Folgen immer mal so zwischendrin machen, die uns genau solche Sachen mal ein bisschen näher bringen. Weil ich höre das so oft im Umfeld. Ich höre immer, ach, das Design, das ist doch wurscht. Ich stelle mir da alles hin, irgendwas hin und dann ist das schon okay. Nee, es sagt psychologisch wahnsinnig viel.
Ja.
Und ein Thema, was ich auch gerne mal machen würde, ist, wie Design positiv das Leben verändern kann. Und da will ich auch keinen Vortrag machen. Wir haben ja auch heute nicht 1000 Stühle vorgestellt und da einfach eine geschichtliche Story dahinter erzählt, weil ich glaube, da verlieren wir die Hälfte. Vor allem, wenn es ein Podcast ist und du die Bilder dazu nicht sehen kannst. Aber es gibt zum Beispiel so im Designbereich, es gab mal einen Vortrag, der hat mich echt berührt. Das war von einem Mann, der im Rollstuhl saß. Mhm. Und er hat immer darunter gelitten, dass er im Rollstuhl sitzt. Und irgendwann mal hat sein Kind gemeint, hey, Papa, wäre das nicht toll, wenn dein Rollstuhl so richtig fancy Räder hätte und die wären bunt und wenn du dich dann rollst, dann passiert da halt was. Mhm. Und dann hat er sich so einen Rollstuhl designt und das sah halt richtig gut aus, dieses Ding. Er hat erzählt, er hat so tolle Reaktionen auf der Straße bekommen.
Ja.
Und es hat so sein Leben verbessert, weil es plötzlich ganz anders war. Dieser Vortrag hat in mir ganz viel verändert, weil ich ganz tief in mir drin verstanden habe, wie sehr uns ein konstruktives Denken, ein gutes Design unser Leben positiv verändern kann. Genauso wie wenn wir jetzt Dinge uns näher anschauen und in einen Raum reingehen und nicht einfach nur die Menschen darin sehen oder sagen, ach ja, schöne Farbe, sondern ein bisschen näher drauf schauen. Weil dann hört das auf, dass wir über Status nachdenken. Das hört auf, dass wir sagen, ah, ich bräuchte jetzt einen Designerstuhl, damit jeder denkt, dass ich reich bin oder so. Sondern du guckst irgendwie ganz anders drauf. Du schaust dir auch kritisch irgendwie teure Dinge an, weil du dir denkst, weiß ich nicht, ob ich jetzt einen teuren Plastikstuhl haben will, wenn der ungemütlich ist. Sondern du schaust viel mehr, okay, wer bin ich da eigentlich? Und was sagt das eigentlich über mich aus? Und mich würde das voll interessieren, wenn ihr einfach auch uns erzählt, wie seid ihr eingerichtet? Welchen Blick habt ihr jetzt auf eure Wohnung nach dieser Folge oder über euren Arbeitsplatz? Und da so ein bisschen was uns darüber erzählt, das würde mich wahnsinnig interessieren.
Ja, mich auch.
So, Matthias, du hast ja schon gesagt, du hast dir ein Outro überlegt.
Ja.
Wie hast du dir das vorgestellt?
Ich muss selber gucken, wie viele Sprichwörter und Redewendungen mir rund um Stuhl, Stühle und Sessel und Hocker und Sitzen und so weiter einfallen. Da gibt es echt viele. Lass mal gucken, wie viele uns einfallen.
Ich bin halt richtig scheiße in sowas, ne? Okay, ich versuch's mal. Ich fang an, ja?
Mhm.
Zwischen den Stühlen sitzen.
Yo, der hat direkt gesessen.
Ein großer Stuhl ist kein König.
Irre! Was? Das ist ein Sprichwort? Das habe ich noch nie gehört.
Sag deine Mama manchmal.
Darauf kann ich nur sagen, sechs Sätzen. Ah nee, man sagt Sätzen sechs, ne? Ja, wurscht. Das Sagen sowieso ist mir aufgefallen, müsst ihr mal drauf achten, das sagen vor allem konservative Leute, die sagen dieses Sätzen sechs und kommentieren das auch noch auf Twitter.
Ich hasse das.
Die müssen wir vom Thron stoßen, diese Leute.
Ja, stimmt. Und dann gibt's doch, der klebt an seinem Stuhl.
Jo, der hat mich richtig vom Hocker gerissen jetzt. Iris, ich stell dir gleich den Stuhl vor die Tür.
Man sollte einer Frau einen Stuhl anbieten, aber man sollte eine Frau nicht sitzen lassen.
Die kommen ja richtig locker vom Hocker hier bei dir.
Ich bin gerade auf aphorismen.de.
Ah, ich verstehe. Okay.
Ich habe keine Stuhlzitate mehr, Matthias. Ich weiß das doch nicht. Ich weiß, irgendwie ist immer was mit Stuhl.
Fällt dir noch was mit Sitzen und Sätzen ein? Hast du leicht einen Sitzen gerade?
Ja, stimmt.
Man kann in so vielen Sachen sitzen. In der Falle, auf den Ohren, an der Quelle, in der Patsche, hinter Gittern. Überall sitzt man. Man setzt sich in die Nesseln, man sitzt fest im Sattel, man sitzt im Elfenbeinturm oder auf dem Trockenen, jemandem im Nacken oder am längeren Hebel, auf dem Pulverfass.
Ja, aber mal ganz ehrlich, ne? Wenn es jetzt schon wieder heißt, man sitzt so viel in den Sprichwörtern. Und dann höre ich schon wieder in irgendwelchen Podcasts oder keine Ahnung, und von dir neulich,
ja,
sitzen ist ja gar nicht gut. Das ist ja eigentlich sehr unnatürlich. Das gehört nicht zu unserem... Ach, fuck it. Ehrlich, das ist doch... Wir sitzen. Ich finde Sitzen richtig bequem. Ich sitze voll gerne.
Aber das will ich nicht auf mir sitzen lassen. Iris, wir sitzen hier alle im selben Boot.
Okay, ich habe aber wirklich etwas, was mir gut gefällt. Das ist ein Zitat von Benjamin Franklin.
Mhm.
Der hat gesagt, der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl.
Oh, das ist wirklich ein gutes Zitat.
Und da ist was dran.
Ja.
Und damit möchte ich mich von euch verabschieden heute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge teilt. Vielleicht mit eurer persönlichen Stuhlgeschichte. Schaut euch mal diese Stuhlskala an. Das wurde mir auch sehr oft geschickt. Also jetzt wegen dem Stuhlgang.
Ah,
finde ich wirklich interessant. Könnt ihr auch mal sagen, welcher Typ ihr so seid. Das fand ich sehr gut. Ich weiß jetzt von vielen aus der Community, wie ihr Stuhl aussieht.
Und natürlich freuen wir uns auch wie immer, wenn ihr diese Folge mit anderen teilt und wenn ihr uns abonniert und uns 5 Sterne gebt und so weiter. Ihr wisst schon, wir setzen auf euch.
Macht's gut.
Tschüss.